Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Fragen oder Kritikpunkte ansprechen können. Das Buch selbst werden Sie erwerben können, wenn Sie das interessiert, vorne an dem Bücherstand. Nun bitte ich Jörg Gronauer, sein Buch vorzustellen.
Ja, danke. Ist das laut genug so? Okay, wunderbar. Der Titel von dem Buch, Meinst du, die Russen wollen Krieg? Das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat aus einem Gedicht, das ein sowjetischer Dichter Anfang der 60er Jahre geschrieben hat. Der Hintergrund war damals der Kalte Krieg, der damals noch wirklich getobt hat. Die Spannungen zwischen den sozialistischen Staaten und den westlichen Staaten waren wirklich heftig. Über eine Kriegsgefahr wurde diskutiert. Es wurde in westlichen Medien immer sehr breit auch eine wirkliche Kriegshetze gegenüber den sozialistischen Staaten betrieben. Es war noch eine ganze Weile hin bis zu der Entspannungspolitik, die dann später ja eingesetzt hat. Naja, und der Jewtuschenko, der sowjetische Dichter, der dieses Gedicht geschrieben hat mit dieser Zeile, meinst du, die Russen wollen Krieg? Der hat dieses Gedicht geschrieben mit der Absicht, mit seinen Mitteln, er war Dichter, halt etwas zur Entspannung beizutragen. Also dazu beizutragen, dass erstmal auch Feindbilder in den Köpfen abgebaut werden, dass die Spannungen runtergefahren werden können, um wieder wenigstens etwas Luft zu kriegen in dieser fürchterlich angespannten Lage. Naja, und er hat halt darin gesagt, in diesem Gedicht sinngemäß, das sei doch absurd zu denken, dass gerade die Sowjetunion nach den fürchterlichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, nach den Millionen, Dutzenden Millionen Toten, die die Sowjetunion damals eben zu verzeichnen hatte im Zweiten Weltkrieg, dass sie da nun gerade in den nächsten Krieg starten wolle. Das war sein Versuch, eben beizutragen zu einer Entspannung. Wie die Lage heute ist, im Verhältnis zwischen Russland und den westlichen Staaten, das kann man gerade heute sehen in der aktuellen Ausgabe der Welt am Sonntag. Ich möchte kurz mal eine Karte hier zeigen, die heute da abgedruckt worden ist. Das ist, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist diese Karte hier. Diese Karte zeigt halt eindeutig hier Putin, der halt, wie man sieht, hier ausgreift in Richtung Westen und ganz gefährlich ausgreift mit dicken Pfeilen, die sogar bis in die USA reichen. Hier mal wieder weg. Wenn es jemand genauer anschauen möchte, nach der Veranstaltung gerne. Ja, da kommt so die Bedrohung aus dem Osten, die wird da wieder an die Wand gemalt. Ganz aktuell, der Aufhänger für diesen Text ist dieser Doppelmordversuch im englischen Salisbury, westlich von London. Da sind ja am 4. März ein ehemaliger Doppelagent und seine Tochter tatsächlich vergiftet worden mit einem Gift, das so in dieser Form tatsächlich in der Sowjetunion und in Russland wohl produziert worden ist. Wenn man bei der Polizei nachfragt, es gibt Stellungnahmen der Polizei, die sagen eindeutig, wir haben keine Ahnung bislang, wer es gewesen ist, wer diesen Mord begangen haben könnte. Die sagen auch, wir wissen noch nicht einmal, wie dieses Gift genau verabreicht worden ist. Es ist noch alles völlig unklar. Scotland Yard sagt, wir brauchen noch wirklich wörtliches Zitat viele Wochen, wenn nichts Überraschendes geschieht, bis wir herausfinden, was gewesen ist. Gleichzeitig verkündet die britische Premierministerin, die Theresa May, dass sie schon längst wisse, wer das gewesen ist, nämlich russische Dienste. Der britische Außenminister sagt sogar, er ist überzeugt, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit Putin selbst den Befehl dazu gegeben habe. Das sind abenteuerliche Behauptungen. Die Bundesregierung hat sich an die Seite Großbritanniens gestellt, unterstützt das britische Vorgehen inklusive dieser absurden, also in dieser Form wirklich absurden, unbegründeten Behauptungen. Man würde vor keinem, in keinem regulären Gerichtsprozess mit solchen Behauptungen durchkommen, aber auf politischer Ebene sind sie geeignet, selbst die Diskussion über eine etwaige Aktivierung des Artikel 5 Nordatlantikvertrages einzuleiten, also des Bündnisfalles. abenteuerliche Geschichten. Die Spannungen zwischen dem Westen und Russland sind wirklich am Hochkochen. Die Frage ist, wo kommt diese Entwicklung her? Wie kommt es zu diesen Spannungen? Wenn man eine Antwort darauf sucht, würde ich denken, dass man gut daran tut, sich doch etwas längere Zeiträume anzuschauen. Konkret vor allem den Zeitraum ab den 90er Jahren, ab Beginn der 90er Jahre, denn das ist ein wirklicher Einschnitt ja gewesen, 1991 mit dem Zerfall der Sowjetunion. Und ich denke, wenn man sich die Entwicklung ab 1991 anschaut, dann kann man zu einer begründeten Aussage darüber kommen, wie es zu diesem Konflikt jetzt kommen konnte zwischen Russland und dem Westen. Was ich in diesem Buch hier versuche, ist, das noch mit einer historischen Argumentation zu unterfüttern. Denn die deutsch-russischen Beziehungen, aber auch die amerikanisch-russischen Beziehungen, die sind wirklich alt. Was die deutsch-russischen Beziehungen angeht, die sind schon im 19. Jahrhundert wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Und es gibt eine lange Tradition dieser deutsch-russischen Beziehungen, die beide Elemente enthält, sowohl ein kooperatives Element als auch ein konfrontatives Element. Und ich würde denken, wenn man sich anschaut, wie die außenpolitischen Apparate arbeiten, die haben ein wirklich tiefes historisches Bewusstsein, die arbeiten nicht aus dem Bauch raus, sondern die arbeiten vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen. Und ich denke, wenn man sich wirklich genau den deutsch-russischen Beziehungen, sagen wir mal, annähern will, dann muss man diese historische Komponente auch berücksichtigen. Kann ich jetzt in dieser kurzen Buchvorstellung nicht tun, aber Material dazu ist in diesem Buch dann eben enthalten. Aber gut, wenn man sich erstmal die vergangenen 27 Jahre anschaut, seit 1991, dann kommt man schon, wie ich finde, zu sehr klaren Ergebnissen. Was Anfang der 90er Jahre gewesen ist, ist, dass die Sowjetunion zerfallen ist und dass, sagen wir mal, aus der Sicht der Moskauer Eliten, die haben damals die Kontrolle über einen großen Teil des ehemals sowjetischen Territoriums verloren. Da sind zum Beispiel die Ukraine ist rausgebrochen, die zentralasiatischen Republiken sind rausgebrochen, sehr große Staaten auch mit vielen Rohstoffen, die ja reichtumsfördernd sind, auch sehr viele Menschen, also ein großer Bevölkerungsanteil. Das bedeutet, also Russland hat mit dem Zerfall der Sowjetunion viel Macht verloren, völlig klar. Russland ist dann auch in einen ökonomischen Zerfall reingeschlittert. Das hat dazu geführt, dass es eine fürchterliche Armut gegeben hat in dem Land und Russland hat in den 90er Jahren praktisch wirklich am Boden gelegen. In dieser Situation hat Russland versucht, sich an die NATO anzunähern. Jelzin, schon Ende 1991, hat gesagt, okay, die Sowjetunion ist Geschichte, Russland wird viel schwächer, kollabiert gerade mehr oder weniger, was tun wir? Wir können doch dann wenigstens versuchen, Mitglied der NATO zu werden, um wenigstens die Spannungen gegenüber der NATO abzubauen. Wenn man Mitglied ist, ist man Mitglied im Club, dann gehört man mit dazu, dann gibt es keine besonderen Spannungen. Das war so die Idee. Ende 1991 das erste große NATO-Russland-Treffen in Brüssel. Damaliger NATO-Generalsekretär übrigens Manfred Wörner, ein Bundesdeutscher damals. Bei diesem Treffen schickt Jelzin einen Brief, der dann da vorgelesen wird. Und in diesem Brief steht ziemlich wörtlich drin, dass Russland sich überlegt, in die NATO einzutreten. Nicht kurzfristig, aber mittel- oder langfristig soll das eben tatsächlich ein realistisches Ziel sein. Es ist schon in den ersten Reaktionen auf diesen offenen Brief von Jelzin so gewesen, dass die NATO überhaupt nichts davon gehalten hat. Der Manfred Wörner hat dann sofort gesagt, also der ist offensichtlich überrascht gewesen von diesem Schreiben und er hat dann sofort gesagt, nee, also ja, das ist, man kann ja über alles reden, aber das steht für uns jetzt erstmal nicht zur Debatte. Wir haben jetzt andere Sachen vorläufig und es war eigentlich völlig klar, dass die NATO kein Interesse daran hatte, Russland zu integrieren. Denn zum einen war die NATO ja immer das westliche Staatenbündnis, das dafür da war, halt die Macht der westlichen Staaten zu sichern. Und wieso man da jetzt Russland reinnehmen sollte, das war nicht ersichtlich. Zumal Russland ja mit seinem Sitz im UN-Sicherheitsrat und mit seinen Atomwaffen nach wie vor ein Machtfaktor war, trotz seiner ökonomischen Schwäche. Und das andere war, dass viele im Westen damals gedacht haben, mit Russland ist es eh vorbei. Also Russland ist eh im Abstieg begriffen. Russland wird noch weiter zerfallen. Manche haben damals gedacht, vielleicht wird Russland auch noch weiter territorial zerfallen. Tschetschenien zum Beispiel gab es große Unruhen, Abspaltungsversuche. Also mit Russland hat eigentlich damals niemand mehr gerechnet. Russland ist abgeblitzt. Was in den 90er Jahren sich angebahnt hat, ist auf deutscher Seite eine bestimmte Form der Zusammenarbeit, allerdings nur eine ökonomische. Die deutsche Wirtschaft hat historisch gesehen immer Interesse gehabt an einer Zusammenarbeit mit Russland. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil Russland sehr viele Rohstoffe hat. Stichwort Erdgas, das ist das bekannteste Stichwort. Mehr als ein Drittel des deutschen Erdgases kommt nach wie vor aus Russland. Stichwort Erdöl, auch mehr als ein Drittel des deutschen Erdöls kommt aus Russland. Also wenn Russland den Hahn abdreht, gibt es ein Problem. Das ist tatsächlich so. Auch andere Rohstoffe kommen aus Russland. Von daher gibt es ein großes Interesse der deutschen Wirtschaft an den russischen Rohstoffen. Und das Zweite ist, Russland ist mit 150 Millionen Menschen ein Land, das einen großen Markt darstellt. Da kann man viel verkaufen. 150 Millionen Menschen können, auch wenn viele davon arm sind, eine ganze Menge deutsche Waren abnehmen. Das heißt also, das deutsche Interesse an Warenverkäufen nach Russland war auch immer sehr relevant. Übrigens, kleines Stichwort am Rande, in der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ist Russland, also damals die Sowjetunion, zeitweise mit mehr als 10% der deutschen Exporte der zweitgrößte Abnehmer deutscher Exporte gewesen. Die sowjetischen Einfuhren haben einige deutsche Unternehmen schon Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre über die Weltwirtschaftskrise gerettet. Die wären sonst zusammengebrochen. Das ist im Bewusstsein von Wirtschaftsfunktionären immer noch sehr präsent heute. Von daher deutsches Interesse, mit der russischen Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Eine politische Zusammenarbeit, damals gab es kein besonders großes Interesse daran. Und es war sogar so, dass in den 90er Jahren die westlichen Staaten eigentlich schwer gegen russische Interessen verstoßen haben. Zum einen mit der NATO-Osterweiterung. Mit der NATO-Osterweiterung erstmal um Polen, Tschechien und Ungarn, dann aber in den frühen 2000er Jahren auch um die baltischen Staaten und bis hin runter nach Rumänien und Bulgarien, ist die NATO, also ja immerhin ein Militärbündnis, immer weiter an die russischen Grenzen herangerückt. Das ist für Russland eine Bedrohung gewesen, völlig logisch. Und das Zweite ist, erinnern Sie sich mal an den Jugoslawienkrieg. Jugoslawien war der engste Verbündete Russlands in Südosteuropa und die NATO hat einen Krieg gegen Jugoslawien geführt, der dann 1999 schließlich auch in die Abspaltung des Kosovo gemündet hat, die dann 2008 ja auch formal dann vollzogen worden ist, wenn auch auf völkerrechtlich illegaler Grundlage, aber egal. Das heißt also, die NATO hat, wenn man das mal sozusagen geostrategisch sieht, in den 90er Jahren sich nicht nur nach Osten ausgedehnt, ist näher an Russland herangerückt. Sie hat auch schwer gegen russische Interessen verstoßen, indem sie den engsten Verbündeten Russlands in Südosteuropa bombardiert und massiv geschwächt hat. Dann ja auch noch zerschlagen mit der Abspaltung des Kosovo. Also wirklich ein aggressiveres Vorgehen kann man sich unterhalb der Schwelle eines direkten Krieges kaum vorstellen. Gut, Russland hat diese Erfahrungen irgendwie verarbeiten müssen. Russland in den 90er Jahren ökonomisch kollabiert. Der Versuch, sich an die NATO anzunähern, ihr vielleicht beizutreten, ist gescheitert. Die NATO hat sich vielmehr nach Osten gegen Russland ausgedehnt. Sie hat die engsten Verbündeten Russlands in Südosteuropa bombardiert, zerschlagen. Die russische Elite hat um 2000 rum die Konsequenzen daraus gezogen. Und zwar mit dem Amtsantritt von Putin, zunächst als Ministerpräsident, Ende August 1999 und dann Anfang 2000 auch als Staatspräsident. Putin hat tatsächlich andere Weichen gestellt. Er hat zwar noch punktuell, wo es ging, mit der NATO zusammengearbeitet, aber er hat gesagt, klar, also die Antwort der NATO in den 90er Jahren ist klar gewesen. Wir haben ihnen angeboten, vielleicht sogar beizutreten. Sie haben reagiert mit einer aggressiven Osterweiterung ohne uns, gegen uns und mit dem Jugoslawienkrieg. Also ist die NATO erstmal etwas, auf das wir nicht setzen können. Die russische Regierung unter Putin hat dann gesetzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland. Vielleicht erinnern Sie sich noch im September 2001 an den Auftritt von Putin im Bundestag. Da hat Putin gesagt, wenn ihr wollt, sinngemäß jetzt, wenn ihr wollt, können wir eng zusammenarbeiten. Das würde zu den deutsch-russischen Beziehungen passen, die sehr alt sind, die Phasen einer sehr engen Kooperation beinhaltet haben. Das war also das Angebot von Putin. Und Putin hat wirklich ziemlich wörtlich gesagt, Russland hat viele Rohstoffe, da können deutsche Konzerne den Zugriff darauf erhalten. Wir sind bereit, deutschen Konzernen den Zugriff darauf zu geben. Und er hat auch gesagt, wir sind auch bereit, deutsche Exporte abzunehmen. Er hat dann aber auch gesagt, wir würden gerne auch unsere eigene Wirtschaft modernisieren und wir würden gerne, also mit deutscher Hilfe, und wir würden gerne auch eine politische Zusammenarbeit haben. Also nicht nur geben, nicht nur die Rohstoffe geben und eben Exporte abnehmen, sondern auch etwas dafür erhalten, nämlich eine politische Zusammenarbeit. Ja, was dann passiert ist im Lauf der 2000er Jahre, ist, dass diese Zusammenarbeit wirklich auch, also diese ökonomische Zusammenarbeit ausgebaut worden ist. Deutsche Unternehmen haben zum Beispiel Zugriff auf das russische Erdgas erhalten, ganz führend hierbei die BASF-Tochterfirma Wintershall. Klar, BASF ist ein Chemiekonzern, der viel Erdgas selber verarbeitet. Dafür hat er eben diese Tochterfirma Wintershall, dass die das Erdgas ranschafft. Aber Wintershall hat sich darüber hinaus dann tatsächlich auch zu einem der bedeutendsten deutschen Konzerne im Erdgasbereich entwickelt, zu dem großen deutschen Erdgasimporteur. Und Wintershall hat inzwischen tatsächlich Zugriff auf die russischen, direkten Zugriff auf einen Teil der russischen Erdgasvorräte. Das ist für die deutsche Industrie tatsächlich sehr wichtig, denn die deutsche Industrie hat es ja nie geschafft, im Erdölbereich wirklich so einen sogenannten Global Player zu schaffen, also einen Konzern zustande zu kriegen, der in der ersten Weltliga der Erdölindustrie spielt. Beim Erdgas, so hofft es eben die deutsche Industrie, das schaffen zu können, mit russischer Hilfe, mit den russischen Erdgasvorräten, die größten der Welt überhaupt sind. Gut, und auch darüber hinaus, die deutschen Konzerne haben angefangen, immer mehr nach Russland zu exportieren. Heute verbindet man das gern mit dem Namen Gerhard Schröder. Ne? Schröder, der bei Gazprom mitmischt, der auch sonst recht eng mit Putin bekannt ist, gute Beziehungen nach Russland pflegt. Ganz interessant übrigens, als Schröder sein Amt angetreten hat als Bundeskanzler 1999, war das gar nicht so. Die erste Amtshandlung von Schröder 1999 war, oder eine der ersten Amtshandlungen, war der Kosovo-Krieg, ne, also einen Krieg gegen einen Verbündeten Russlands. Und Schröder hatte damals, so berichten es Leute, die ihm nahegestanden haben, überhaupt kein größeres Interesse, auf Russland zuzugehen. Es ist dann so, wenn man liest in Berichten von Wirtschaftsvertretern oder auch von Alexander Rahr zum Beispiel, einem Russland-Berater damals der Bundesregierung, die schreiben recht eindeutig, dass als die ersten Gipfeltreffen mit Präsident Putin im Jahr 2000 und dann 2001 anstanden, dass Schröder da eigentlich überhaupt kein Interesse hatte, eine engere Zusammenarbeit in die Wege zu leiten. Und Wirtschaftsvertreter sagen, sie haben sich damals richtig in die Seile gehängt, um den Schröder auf Russland-Kurs zu trimmen. Sie haben ihm gesagt, du musst jetzt mit Putin eng zusammenarbeiten, damit wir unsere Wirtschaftskontakte nach Russland aufbauen können. Wir wollen die, wir brauchen die, also jetzt mach mal. Und Schröder hat das dann tatsächlich auch gemacht. Und wie sich herausgestellt hat, Schröder hat Gefallen an der Sache gefunden. Er ist tatsächlich dann auf einen Russland-Trip eingestiegen und bis heute ja noch sehr eng in Russland verankert. Was man dazu sagen muss, in den 2000er Jahren, parallel zu dieser ökonomischen Zusammenarbeit hat es eine Sache nicht gegeben, und das ist die wirklich enge politische Zusammenarbeit gewesen, die Russland eigentlich wollte. Das bedeutet, die deutsche Seite hat also das gekriegt, was sie wollte, die engen Wirtschaftskontakte, den Zugriff aufs Erdgas, die Exportmöglichkeiten. Die russische Seite hat das, was sie wollte, die enge politische Kooperation, nicht bekommen. Gleichzeitig ist es sogar so gewesen, dass die EU dann unter deutscher Dominanz das getan hat, was die NATO in den 90er Jahren schon getan hat, nämlich sie hat sich nach Osten erweitert. Sie hat aufgenommen im Jahr 2004 unter anderem Polen, unter anderem Tschechien, die Slowakei, Ungarn, 2007 dann auch Rumänien und Bulgarien. Und aus russischer Sicht ist es so gewesen, dass damit Länder, mit denen ja einst die Sowjetunion sehr eng auch wirtschaftlich zusammengearbeitet hat, dass die praktisch in die westliche Hegemonialsphäre übergegangen sind, vor allem eben in den deutschen Hegemonialbereich, in die EU. Aus russischer Sicht ist das schon ein Verlust gewesen. Naja, und dann kam während deutsche Konzerne das Erdgas bezogen haben und ihre Waren exportiert haben und das alles gut lief, haben die deutschen Konzerne dann eben weiter nach Osten geschaut und haben festgestellt, zum Beispiel, man kann in Polen billig produzieren lassen, VW zum Beispiel lässt in Polen billig produzieren, aber als die sich in Polen dann verankert haben, haben sie festgestellt, da gibt es ja östlich noch die Ukraine und da kann man noch billiger produzieren lassen und dann kann man eben auch sehr gute Geschäfte anbahnen. Und die deutsche Wirtschaft hat tatsächlich ein Interesse entwickelt, die Wirtschaftsbeziehungen zur Ukraine auch viel enger zu gestalten. Nun ist ein EU-Beitritt der Ukraine aus Sicht Deutschlands nie in Frage gekommen, denn die Ukraine hat doch eine recht hohe Bevölkerungszahl und die Ukraine ist sehr, sehr arm. Das bedeutet, wenn die Ukraine in die EU eintreten müsste, würde das Deutschland einiges kosten. Und dazu ist die Bundesrepublik nie bereit gewesen, obwohl sie gelegentlich in der Öffentlichkeit, weil sich das gut macht, was anderes suggeriert hat. Aber tatsächlich war das nie der Fall. Naja, was hat man gemacht? Man hat diese Geschichte mit der sogenannten Assoziierung angefangen. Und heute ist ja die Ukraine tatsächlich an die EU auch assoziiert. Das Ding, worum die großen Maidan-Proteste 2013 sich gedreht haben. Assoziierung, das heißt, wenn man sich mal diese weit über 1000 Seiten anschaut von diesem Assoziierungsvertrag, da sind 90% ungefähr sind ökonomische Vorschriften. Und diese ökonomischen Vorschriften bedeuten praktisch sinngemäß, dass die ukrainische Wirtschaft sich heute zu 100% ausrichten muss an den ökonomischen Werten, an den ökonomischen Normen der EU. Das geht so weit, dass selbst alle Produkte, die in der EU produktgeschützt sind, heute auch in der Ukraine produktgeschützt sind. Das betrifft natürlich wichtige Sachen wie irgendwelche teuren Champagnermarken oder solche Geschichten, aber das geht wirklich bis ins Detail. Selbst Odenwälder Frühstückskäse ist in der Ukraine produktgeschützt. Also kein Mensch interessiert sich für Odenwälder Frühstückskäse, aber ihr seht, wie detailliert diese Regelungen sind, wie genau das ausgearbeitet worden ist. Da liegen wirklich die Interessen. Aber, und das wird gerne vergessen, darüber hinaus hat sich die Ukraine mit diesem Assoziierungsabkommen verpflichtet, sich außenpolitisch an der EU zu orientieren und sie hat sich verpflichtet, auch bei Bedarf Soldaten in EU-Militäreinsätze zu schicken. Also das ist ein Vertrag, der auch eine militärische Komponente hat. Da wird nicht gerne drüber geredet, aber es ist so. Nun ist es aus russischer Sicht natürlich ein Problem, denn die Ukraine ist ja sehr, sehr eng verflochten gewesen mit Russland, vor allem ökonomisch, aber auch gesellschaftlich. Und der Übergang der Ukraine in das EU-System mit dieser Assoziierung ist für Russland ein großes Problem gewesen. Russland hat immer gesagt, wir verstehen das, dass ihr das wollt, das ist auch okay, diese Assoziierung der EU, aber lasst uns sie doch auf eine Art und Weise gestalten, dass sie mit uns abgesprochen ist. Dass wir einen Kompromiss erzielen in wichtigen Fragen, dass das nicht gegen uns geschieht, sondern mit uns und dass wir das einvernehmlich regeln können. Das ist auch das gewesen, was die Regierung Janukowitsch dann am Schluss gefordert hat. Und das hat die deutsche Seite immer verweigert. Die deutsche Seite hat immer die Assoziierung der EU, der Ukraine auf Biegen und Brechen vorangetrieben. Das hat dann schließlich in die Maidan-Proteste geführt, die dann dazu auch von den westlichen Staaten unterstützt worden sind und letztlich auch zu dem Umsturz in der Ukraine, mit dem dann klar war, die Ukraine wird sich an die EU assoziieren und die Ukraine wird eventuell auch in die NATO beitreten oder das zumindest weiter diskutieren. An diesem Punkt, als das klar war, hat Russland die Reißleine gezogen. Denn Militärstrategen sagen und haben das auch schon immer gesagt, wenn die Ukraine Teil eines möglicherweise feindlichen Militärbündnisses ist, dann ist Russland strategisch kaum noch zu verteidigen. Das wäre wie wenn, was weiß ich, Mexiko in ein chinesisches Militärbündnis eintreten würde oder Kanada. Dann wäre die USA nur noch sehr schwer zu verteidigen. Insofern hat Russland dann das Referendum auf der Krim genutzt, indem die Bevölkerung der Krim sich entschieden hat, aus der Ukraine auszutreten und in die Russische Föderation überzugehen und hat tatsächlich die Krim dann übernommen in die Russische Föderation. Man kann dazu sehr viel sagen, denn die Sache hat sehr viel Ähnlichkeiten mit etwas anderem, was die westlichen Staaten ihrerseits gemacht haben, nämlich das Kosovo von Jugoslawien abzuspalten. Es gibt Unterschiede und ich würde denken, dass die Abspaltung des Kosovo viel schwerer wiegt als die Abspaltung der Krim von der Ukraine. Aber im Prinzip, wenn man so will, grob gesagt, hat Russland sich damit eine Vollmacht auch zugesprochen, die sich die westlichen Staaten schon längst zugesprochen haben. Darauf wiederum haben die westlichen Mächte sehr aggressiv reagiert, denn die haben nach wie vor die Vorstellung, dass sie die dominierende Weltmacht sind, sein wollen und dass da ein anderer Staat sich ähnliche Kompetenzen anmaßt. Das hat im Westen niemand gebilligt. Und ich würde denken, dass da genau dieser neue Kalte Krieg herkommt. Ne? Seitdem ist es so, dass die westlichen Staaten mobil machen gegen Russland, eben Truppen in der Nähe der russischen Grenze stationieren, im Baltikum auch ideologisch mobil machen, bis hin zu solchen Sachen, dass hier eben da Putin abgebildet wird als jemand, der über die Weltkugel blickt. Das ist so ein bisschen wie diese alten Krakenbilder, ne, wo halt Feinde das Deutsche Reich überfallen wollten oder so. Ihr kennt die vielleicht, diese alten Bilder noch aus dem frühen 20. Jahrhundert. Gut, das ist im Prinzip der Zustand, den wir jetzt haben. Seitdem macht eben der Westen mit allen Mitteln gegen Russland mobil. Das ist, würde ich sagen, der Ursprung dieses neuen Kalten Krieges, auf den Russland dann seinerseits mit Aufrüstung und auch mit einer eigenen ideologischen Mobilmachung reagiert. Wie kann es auch anders sein? Denn natürlich muss Russland sich gegen diese Mobilisierung verteidigen. Gut, ich würde das soweit mal dabei belassen. Dann haben wir vielleicht noch 2-3 Minuten für Rückfragen, Kritik und Anmerkungen. Inwiefern? Inwiefern? Also,
ja, aber ich denke mal, Polen, die baltischen Staaten sind nicht zwangsweise von Washington oder von Nord-Berlin in die NATO.
Die baltischen Staaten, Polen, sind nicht zwangsweise gezwungen worden, in die NATO einzutreten, sondern ich denke eher, dass die NATO durchaus ein Interesse hatte. Das aber auf ein gleichgelagertes Interesse dieser Länder, die übrigens ja mit Russland, in Klammern vorher Sowjetunion, auch schon gewisse Erfahrungen gemacht haben. Man kann ja nicht sagen, dass das Verhältnis Polen, Sowjetunion, Russland immer von Glückseligkeit bezeichnet war.
Nee, auf
und
keinen Fall.
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist für Sie eine negierbare Größe.
Nö, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist nochmal ein ganz breites Thema. Die Frage wäre zum Beispiel, ob es ein Selbstbestimmungsrecht der Völker oder der Staaten ist. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, denke ich. Aber natürlich kann jeder Staat über seine Politik entscheiden. Das würde ich auch nie abstreiten wollen. Nur, es gab ja 1990, 91 Absprachen zwischen der NATO und der Sowjetunion, dass die NATO sich eben nicht erweitert über das alte Bündnisgebiet heraus. Die sind nie wirklich fixiert worden, weshalb die NATO sich auch bedenkenlos darüber hinweggesetzt hat. Gab es ja neulich auch eben eine Berichterstattung über genau diese Vorgänge eben 1990, 91, also eine neue Berichterstattung drüber. Und dass die NATO sich über ihre Absprachen mit der Sowjetunion hinweggesetzt hat, das ist nun etwas, was man meiner Ansicht nach auf jeden Fall kritisieren muss. Ne, also nicht die Politik der polnischen Regierung etwa, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber man muss ja, also die NATO ist nicht gezwungen gewesen, diese Erweiterungspolitik da durchzuführen gegen ihre eigenen Absprachen mit der Sowjetunion. Ne?
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt.
Ich hätte noch eine Frage. Oh. Darf ich?
Ja, wenn es noch reicht.
Wenn es kurz ist.
Ja, mich würde Ihre Meinung interessieren zu der neben der NATO aufgebauten oder aufzubauenden EU-Armee, inwiefern ist das eine Gefahr, die bei uns immer klein geschrieben wird? Das heißt, nennt sich ja auch Eingreiftruppe, ich befürchte in Westafrika, um alte koloniale Interessen, besonders von Frankreich, dort zu befriedigen und Deutschland unter unserer Verteidigungs- oder Kriegsministerin von der Leyen ist da immer gerne bereit und schreit bei allen Kriegseinsätzen, die man heute Missionen nennt, hurra. Wie sehen Sie diese Geschichte?
Ich würde das auf jeden Fall für eine sehr gefährliche Entwicklung halten. Also heute sagt man ja weniger EU-Armee als Armee der Europäer, was auch recht wichtig ist, weil da kann man dann auch zum Beispiel Norwegen mit einbeziehen, das ja kein EU, aber NATO-Mitglied ist dafür. Aber die Entwicklung, eine eigenständige europäische Streitmacht aufzubauen, halte ich wirklich tatsächlich für eine sehr gefährliche Entwicklung, die man also auf jeden Fall ernst nehmen muss.
Ja, meine Damen und Herren, wir wir müssen hier abbrechen. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie das gerne mit Jörg Kronauer dann außerhalb dieser Veranstaltung besprechen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke Jörg Kronauer für diesen Vortrag.
Ich glaube, wir müssen hier ganz schnell runter, weil vielleicht vorne an der Ecke gleich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.